Wir haben ja gerade ein Glaubensbekenntnis gesungen und so im Lobpreis ist das ja ein normaler Vorgang, dass wir Gott viele Bekenntnisse gegenüber machen. Christian hat gebetet, eben, wir sind in einen Adelstand erhoben, Gott ist heilig, aber er hat noch mehr gesagt. Gott hat auch gesagt, du bist heilig. Und jetzt stellt sich die Frage, wie heilig bist du denn? Bist du heilig? So auf einer Skala von 1 bis 10, wie heilig würdet ihr euch einschätzen? Wahrscheinlich würden die meisten sagen, wenn sie ehrlich sind, auf so ein gutes Mittelmaß gehen. So 5,5, vielleicht an guten Tagen 7, an schlechten 3. Heilig? Was ist das überhaupt? Wir lesen in 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10. Und da heißt es, er hat es auch angeworfen, so leget nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles Afterreden und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch als die jetzt geborenen Kindlein, auf das ihr durch dasselbe zunehmt. So ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, zu welchem ihr gekommen seid, als zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott ist er auserwählt und köstlich. Und auch ihr als die lebendigen Steine bauet euch zum geistlichen Hause und zum geistlichen Priestertum zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe da, ich lege einen auserwählten köstlichen Eckstein in Zion und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubet, ist er köstlich, denn Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, denn sie stoßen sich an dem Wort und glauben nicht daran, wozu sie auch gesetzt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und ihr Weiland nicht ein Volk waret, nun aber Gottes Volk seid und Weiland nicht im Glauben waret, nun aber in Gnaden seid. Ich bin ja immer und vor allem in erster Linie Seelsorger. Und das wird auch deutlich in dem, was ich tue. Aber wenn ich eine Predigt halte, dann predige ich zuerst mir. Das heißt, ich würde niemandem etwas zumuten, was ich mir nicht selber zugestehen habe. Und ich klage mich nicht an, weil Gott uns nicht anklagt. Gottes Wort ist nicht dazu da, uns als seine Kinder anzuklagen, aber es ist dazu da, dass es uns trifft. Und wenn es uns trifft, dann ist es besonders wichtig, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass er Liebesabsichten mit uns hat. Heilig. Eines der meistgebrauchten Worte in der Bibel, aber was meinen wir eigentlich damit? Zuallererst wird im Alten Testament Gott als heilig bezeichnet und die Orte, in denen er wohnt. Eine Macht, die sich zeigt, die manchmal auch etwas furchteinflößend ist. Wer heiligen Boden betritt, muss die Schuhe ausziehen, wie bei Mose. Gottes Heiligkeit kann man mit bloßen Augen gar nicht ertragen. Heiligkeit als Reinheit, als vollkommene Wahrheit, als gleißendes Licht. Wir sind immer noch bei der Frage, bist du heilig? Diese Heiligkeit ist fremd. Sie ist anders. Sie ist alles, was wir, anders als alles, was wir kennen. Diese Heiligkeit ist ein Gegenüber zu allem, was wir auf dieser Erde kennen. Dieser Aspekt der Heiligkeit ist gut, aber manchmal glaube ich, dass er uns verloren gegangen ist. Diese Ehrfurcht vor dem Heiligen, weil Gott immer auch größer, mächtiger, anders als wir ihn denken und uns vorstellen können. Aber es gibt noch mehr Aspekte der Heiligkeit. Heiligkeit, die sich hier unter uns und in uns wiederfindet. Im Alten Testament ist zunächst nur das Volk Israel, das Gott auserwählt hat und zu seinem heiligen Volk erklärt. Heilig ist hier also die Verbindung zwischen Gott und seinem Volk. Im Neuen Testament ist das ausgeweitet. Denn Jesus hat deutlich gemacht, nicht nur Israel wird von Gott geliebt, wenn auch zuerst. Nein, alle Menschen sind von Gott geschaffen. Zu jedem Einzelnen will Gott eine Verbindung haben. Zu jedem einzelnen Menschen, sogar zu denen, die ihn noch nicht kennen. Im Text aus dem 1. Petrusbrief, den wir eben gehört haben, heißt es deswegen: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Und damit sind zunächst mal alle gemeint. Du bist heilig, denn Gott hat eine Beziehung zu dir. In seinen Augen ist jeder Mensch, der Jesus angenommen hat, heilig. Ganz vollkommen. Heilig sind wir nicht durch unsere Taten, durch besondere Heiligkeit, die wir uns erarbeitet haben. Heilig sind wir, weil Gott uns seine Kinder nennt. Weil ich, genauso wie ich bin, von ihm gewollt bin. Er schützt mich, er schätzt mich und er schätzt auch dich und er schützt auch dich. Du bist heilig, ich bin heilig. Damit ist nicht gemeint, alles, was du tust oder alles, was ich tue, ist richtig und heilig. Sondern es geht zunächst wirklich darum, um unsere Existenz, um das, was wir tief innen in uns sind. Und das bedeutet vielleicht auch, dass ich mir diese Frage mal wieder stelle, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wir haben unseren Fokus ja immer gerne auf die anderen und scannen, was wir hören, alles ab, ob das auch bei dem anderen in Ordnung ist. Aber wer bin ich denn eigentlich? Habe ich nicht längst gelernt, die verschiedenen Rollen einzugehen, die man von mir erwartet? Mich zu verhalten und zu geben, wie es das Umfeld von mir verlangt oder zumindest so, wie ich es in meinem Umfeld gerne sein würde. Dazu zählt auch, dass ich vielleicht gerade mit Absicht nicht so bin wie mein Umfeld, aber bin ich dann noch ich? Und was ist mit all den Facetten von mir, die ich definitiv nicht als heilig bezeichnen würde? Im Wort heilig steckt doch auch das Wort heil. Heil sein, das ist das Gegenteil von kaputt. Das Gegenteil von krank, das Gegenteil von fehlerhaft. Heil sein, ein Gefühl, das uns manchmal fehlt. Wer könnte dem widersprechen? Zu oft habe ich den Fokus auf den Dingen oder dem Können oder den Situationen, die mir fehlen oder die mir missglückt sind. Und das gibt es natürlich, auch in meinem Leben. Dinge, die misslingen, die missglückt sind. Keine Frage. Alles andere wäre eine Lüge. Wir sind nun mal nicht vollkommen, auch wenn wir es gerne wären. Auch wenn Gott uns mit seinen Augen als vollkommen ansieht, müssen wir immer noch zugeben, wir sind es nicht. Aber wir werden es. Spätestens in der Ewigkeit. Es gibt auch Erfahrungen, Verluste in meinem Leben, die Wunden und dann auch Narben hinterlassen. Gott möchte diese Welt und auch mich und uns heilen, heil machen, was zerbrochen ist. Er möchte heilen durch seine Liebe, die nicht aufhört, zu keinem Zeitpunkt meines Lebens. Die Bibel ist die einzige lange Geschichte darüber, wie Gott dem Menschen immer wieder begegnet, um ihm zu sagen, ich bin da und ich liebe dich. Manchmal tut er das auf ganz seltsame Weise und manchmal auch auf unverständliche Weise. Aber Gott hat von Anfang an die Muße mir in die Welt eingebaut. Am 7. Tag der Erschaffung der Welt ruhte Gott. Das heißt wirklich, wörtlich, er heiligte den Tag. Ein geheiligter Tag, ein Tag, um ihn zu verbringen mit den Menschen, Zeit zu haben für sich, für den oder die anderen und für Gott, die freie Zeit, dass Gott mich oft wirklich, das ist für mich oft wirklich heilige Zeit. Ich will hier keine Diskussion darüber anfangen, welches der richtige Tag ist. In unseren Breitengraden gibt es nun mal den Sonntag. Und für mich ein Grund, daran festzuhalten, dass hier Geschäfte geschlossen bleiben. Jedenfalls war es bis jetzt immer so. Es wird ja auch schon weniger. Dass wir eine Ahnung davon bekommen, dass es Pausen braucht. Mein Leben läuft so einfach durch, immer weiter. Nächster Tag, nächste Aufgabe, Freizeitaktivitäten müssen auch im Terminkalender eingeplant werden. Ein weiterer Punkt auf meiner To-Do-Liste. Ich kann viel leisten, ich möchte viel leisten, ich brauche das auch. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der man etwas leisten muss. Sonst ist man raus. Wir definieren uns darüber, was wir leisten. Geh mal zu einer Party oder veranstalte mal selbst eine Motto-Party zu Hause und sag, es darf an diesem Abend nicht gesprochen werden über deinen Beruf und über deine Kinder. Diese Party ist vom allerfeinsten Totenstille. Allenfalls ein paar Gesundheitsfragen stehen da noch zur Debatte. Wenn man jemanden kennenlernt, ist meist die erste Frage nach der Namensvorstellung. Und dann kommt, und was machen Sie beruflich? Ne? Und dann fangen die Kinder an, dann fangen die Eltern an zu erzählen, dies und das und jenes und unsere Kinder. Oh, großartig. Da kann man den Abend mit füllen. Wieso fragen wir die Menschen nicht, was machen Sie denn eigentlich gerne? Oder vielleicht, was macht Sie glücklich im Leben? Eigentlich würde ich mich viel lieber mit den Menschen darüber unterhalten, aber wir leben in einer Gesellschaft, da sind wir das, was wir leisten. Gott sei Dank haben wir einen liebenden Gott, der das völlig anders sieht. Wenn das zur Wahrheit wird, dass wir etwas leisten müssen, dann wird es früher oder später zur Krise führen. Burnout. Ich habe gehört, viele gläubige Leute, die Burnout haben, gehen nach Oberursel in die Hohe Mark. Da sammeln sich die Leute, die Burnout haben, und die Klinik ist voll. Da werden auch gute Gottesdienste angeboten, weil da so viele Gläubige sind. Viele ältere Menschen fühlen sich sinnlos, weil sie nichts mehr zur Gesellschaft beitragen können. Oder sie fühlen sich so, weil sie von den anderen so behandelt werden. Wer nichts leisten kann, ist nichts mehr wert, heißt es in dieser Welt. Wie tragisch ist das? Das ist hochtragisch. In anderen Kulturen sind das die Menschen, die mit größtem Respekt behandelt werden. Weil sie so viel erlebt haben. Weil sie so viel wissen, weil sie so viele Geschichten erzählen können von einer Zeit, an der ich nicht mal gedacht habe. Kommen wir zurück zum Ausgang. Du bist heilig. Heilig, das sind wir als lebendige Christen. Wir sind per se nicht besser oder schlechter als alle anderen Menschen. Heilig. Das spricht uns als Menschen an. Gott verlangt nicht von uns, dass wir perfekt sind. Er weiß ja ganz genau, dass wir das sowieso nicht können. Warum sollte er was verlangen, von dem er weiß, dass wir es nie schaffen werden? Wir werden nicht heiliger in unserem Leben. Heiligkeit und Glaube ist keine Leiter, an der wir emporklettern oder, wenn etwas schief läuft, wieder ein paar Stufen absacken. Deswegen war die Frage am Anfang eher eine Fangfrage. Wo ordnest du dich ein auf der Skala? Heiligkeit misst sich nicht auf einer Skala. Du bist heilig, weil du nach Gottes Ebenbild geschaffen bist. Ist dir das bewusst? Ist dir das in der Tiefe deines Herzens bewusst? Gott hat uns so geschaffen, wie er uns haben wollte, und wir sind heilig. Heilig ist eine Aussage über eine Beziehung. Für Gott bin ich heilig, er will auch, dass ich heil bin. Und er will, dass ich in diesem Gefühl lebe. Dass ich gewollt bin, aber auch mit Blick auf andere Menschen. Wenn ich erkenne, dass Gott uns zu seinen Kindern, zu seinem heiligen Volk erwählt, dann fordert mich das heraus, diesen Blick auch auf andere einzunehmen. Heiligkeit von Person und von dieser Welt zu entdecken und vielleicht dabei zu helfen, dass Menschen das erkennen können. Ihnen beim Heil entdecken und heil werden zu helfen. Und nun schaut euch mal eure Sitznachbarn an, rechts und links, und nehmt mal zur Kenntnis, die sind heilig. Habt ihr noch gar nicht gewusst, wa? Die sind heilig. Die Heiligkeit von Personen und von dieser Welt zu entdecken und vielleicht dabei zu helfen, dass Menschen das erkennen können, ihnen beim Heil entdecken und heil werden zu helfen. Gute Taten folgen also der Erkenntnis, dass ich heilig bin und nicht, dass ich etwas leisten muss. Sie machen mein Heiligsein aber nicht aus. Jeder Versuch, perfekt zu sein, wird scheitern. Perfekt zu sein kann und darf kein Ziel von mir sein. Und ich glaube, dass das auch andere nicht beeindruckt, wenn ich versuche, perfekt zu sein. Beeindruckt sind nicht Personen, die perfekt sind, sondern beeindruckt sind Menschen, die ehrlich sind. Die ehrlich damit umgehen, wer sie sind und wer sie nicht sind. Wo ihre wunden Punkte und blinden Flecken liegen und die dennoch sich und andere erkennen als heilige, von Gott erwählte und geliebte Menschen. Wenn wir diesen Blick auf uns selbst und auf unseren Nächsten hätten, was glaubt ihr, wie unsere Gemeinde vorangehen würde? Das wäre ein Lichtstrahl. Wenn wir hier um 11:30 Schluss machen, dann ist es abends 11:00, leuchtet es immer noch, dass die Leute fragen, was ist denn da los? Aber jetzt kommt das Problem. Die Heiligkeit ist uns weitgehend abhanden gekommen. Jesus ist zu unserem Kumpel degradiert. Vielleicht nicht hier in der Gemeinde, aber ich komme in viele Gemeinden und erlebe so manches. Gottes Wort gilt nur so lange, wie es unseren Interessen dient. Und was nicht gefällt, wird platt gemacht. Manchmal geht man aufeinander los, weil dies oder jenes uns nicht in den Kram passt. Zur Heiligkeit gehört unabdingbar Demut. Demut, eine Vokabel, um die machen wir gerne einen großen Bogen. Da brauche ich mich gar nicht mit zu beschäftigen. Ich bin doch 24 Stunden am Tag demütig. Na, schauen wir mal nach, was in Philipper 2 in den Versen 1 bis 4 steht. Da heißt es nämlich, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. So, jetzt kommt die spannende Frage, warum ist Rolf Wiesenhütter mit seiner Frau in der Arche in Lübeck? Die Antwort heißt, weil wir mit euch zusammen genau das leben wollen. Und wenn das noch nicht so richtig klappt, dann üben wir es miteinander. Demut. Herr von Gutenberg entschuldigte sich in Demut für seine Täuschungsmanöver. Könnt ihr euch erinnern? Ein einflussreicher Banker hat vor kurzem seine ganze Branche zur Demut aufgerufen. Und Funktionäre gleich welcher Partei nehmen am Wahlabend gerne die Niederlage in Demut auf und an. Das ist das, was wir hören in dieser Welt. Man senkt den Kopf und macht sich klein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, zumindest bei mir bleibt dann auch fast immer das Gefühl zurück, das alles nur für die Kamera. Weil es sich eben so gehört. Und man versucht so die Zuschauer, die Wählerinnen und Wähler, uns also gnädig zu stimmen und im nächsten Moment, spätestens am nächsten Tag, werden völlig andere Worte in die Mikrofone gesprochen. So wird Demut auf ritualisierte Weise missbraucht, um Gefühle von Zorn, Enttäuschung und Ohnmacht zu bearbeiten und vom Tisch zu wischen. Es gehört sich eben, um Gnade zu bitten. Ich habe verstanden. Und morgen geht es wieder weiter, wie gehabt. Es wirkt einfach unecht auf mich. Das ist keine echte Demut. Also Demut, echte Demut. Und da sind wir wieder bei uns. Wir brauchen doch nicht auf die Politiker gucken. Wir wissen doch, dass die nicht demütig sind. Schauen wir doch auf unser eigenes Leben. Was meint Paulus denn, wenn der von Demut redet? Ich habe den Vers hin und her bewegt auf der Suche nach einem Hinweis, der ihn mir aufschließt. Und ich habe mich erstmal schwer damit getan. Nicht nur der Gesellschaft ist Demut ein schwieriges Wort, auch in der Gemeinde ist Demut häufig ein schwieriges Wort. Häufig wird es so ausgelegt, man muss immer den unteren Weg gehen. Oder du bist ein sündiger Mensch. Denk dir bloß nicht zu groß. Und irgendwann ist mir was aufgefallen. Über ein Wort habe ich die ganze Zeit hinweg gelesen. Also in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist eine feine Auslegung. Dann suchen wir uns mal einen aus, der das tut. Einer fängt schon mit diesem Wort an. Mit diesem großen Wort Demut, oh je, sei bloß demütig. Einer. Da fühle ich mich erstmal ganz klein. Nur einer, der demütig ist. Und dann kommt auch gleich die Beziehung da rein. Einer den anderen. Ich dich, nicht auf mich schauen, sondern auf dich. Und wie? Indem ich mich klein mache und von unten zu dir hochschaue. Was ist das Problem? Ach so, ist kein Problem, ich sehe hier alles. Jawohl, das ist der von unten. Der fühlt sich gestört. Ja, schauen wir von unten zu den anderen nach oben auf. Meine Wünsche, meine Interessen, mein Eigennutz stelle ich hinten an und stelle dich höher. Und geblendet von all diesen großen Worten habe ich über ein Wort hinweggelesen. Das hat sich ja scheinbar versteckt, ja klein gemacht, neben diesen Riesenworten unseres christlichen Lebens. Und dieses Wort heißt Achte. Achten, beachten, Achtung schenken, achtsam sein, aufpassen. Dieses kleine Wörtchen kann ich jetzt auch sehr unterschiedlich hören. Achtung signalisiert das Verkehrsschild, pass auf. Beachte die Regeln, sagt der moralische Zeigefinger. Oder auch, achte auf dich und auf den anderen. Und das kann ich jetzt wieder auf unseren Vers anwenden. In Demut achte einer den anderen. Oder in Demut, ja, achte einer den anderen. Und wenn ich jetzt frage, welche Haltung entspricht am ehesten dem Geist Jesu, dann fällt mir zumindest die Antwort nicht schwer. Achtet aufeinander, da gehen bei mir sofort die Arme auf, mich öffnend in ihre Richtung, zugleich auch eine Haltung, die Menschen im Gebet einnehmen, sich dem Geist Gottes öffnend, empfangend, erwartend, achtsam auf den anderen zugehen und achtsam miteinander umgehen. Schaut ins Neue Testament, wohin ihr wollt. Das ist die Haltung, mit der Jesus auf die Menschen zugeht. Was bedeutet dieses Achten, das auf den anderen Achten, auf mich Achten für das Verständnis der Demut? Das Nachrichtenmagazin Spiegel hat sich auch mit der Demut beschäftigt und er hat Prominente gefragt, was für sie Demut bedeutet. So unterschiedliche Menschen wie Wolfgang Thierse, Konstantin Wecker oder Matthias Sammer gehörten da dazu. Und interessanterweise waren die Antworten recht ähnlich. Am besten hat mir Matthias Sammers Antwort gefallen. Der sagte nämlich, Demut bedeutet für mich, respektvoll zu sein. Gegenüber allen Menschen, egal welchen Alters, welcher Herkunft, Bildung und sozialer Stellung. Respektvoll zu sein. Vor allem aber auch vor der eigenen Bedeutung Respekt zu haben. Wir sind alle nur Bestandteil einer großen Geschichte. Das sollte jedem bewusst sein, egal wer er ist. Ich finde, besser kann man es kaum sagen. Ich sage es aber nochmal aus biblischer Sicht, weil ich weiß, dass Gott in Jesus offen, liebevoll, achtsam auf mich zukommt und das Brot ist, von dem ich leben kann. Und das ist es, was mich und meine Haltung verändert. Zu mir, zu uns und zu den anderen. Da muss ich mich nicht mehr erst klein machen. Im Gegenteil, Jesus hat niemand klein gemacht, er hat aufgerichtet. Klein machen wir uns, mache ich mich schon oft genug selber, darin sind wir gut. Manche so gut, dass sie in ihrer Schwäche, ihrer Angst nicht anders können, als andere runterzuputzen und klein zu machen. Jesus dagegen kommt, er schaut, er hebt meinen gesenkten Kopf vorsichtig an, bis wir uns auf Augenhöhe begegnen und dann passiert es, wenn er mir in die Augen schaut und ich mich in seinen Augen geliebt sehe. Von ihm, von Gott geliebt, geliebt, getragen, beachtet. Und das ist es, was verändert. Was mich verändert, was uns verändert, was die ganze Gemeinde verändert, in einer Art und Weise, wie wir es vielleicht nie gedacht hätten. Meine Haltung, ich werde achtsam. Nicht, ich kann achtsam werden. Nein, ich werde achtsam. Gucken wir doch nicht auf den anderen, ob er achtsam wird. Der kann doch von uns lernen. Machen wir es ihm doch vor. Es geht nicht anders. Ich werde achtsam mir gegenüber und den anderen gegenüber. Das ist Demut, von Gott auf Augenhöhe gehoben werden. Und dann, wenn er mir in die Augen schaut, darüber nachzudenken, wer bin ich und wo brauche ich Veränderung. Und dann heißt es nur noch, das Alte loslassen, das Neue anziehen. Das ist Demut, von Gott auf Augenhöhe gehoben zu werden und dort eingeordnet sein und werden, ganz neu in Jesu Sicht, auf mich, auf dich, auf uns. Also, und so ist achtsam ein anderes Wort für Demut. Und dann hört sich unser Vers so an, wie ich es vorher vorgelesen habe, wie Paulus es uns präsentiert. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Zum Schluss, was heißt das jetzt konkret? Und wie ist das mit dem höher als ich sich selbst achten? kommt dann die Unterordnung, das Zurückstecken durch die Hintertür doch wieder rein? Die Antwort ist nein. Ich habe ein Buch gelesen, darin kam ein spannender Absatz vor, der mir wieder eingefallen ist, als ich die Predigt gestern Nachmittag vorbereitet habe und als ich anfing, über diesen Vers nachzudenken. Da geht es an einer Stelle um einen Berater, der gefragt wird, was er Managern, Abteilungsleitern und so weiter empfiehlt, um Teamsitzungen und Konferenzen erfolgreich durchzuführen. Und er antwortet, das ist meine Antwort, die sollte uns zu Herzen gehen. Der wird hier gefragt und er antwortet, ich gehe in solche Sitzungen hinein mit der Einstellung, egal wie viel ich weiß und egal wie erfahren ich auch bin, da wird mindestens einer sitzen, die oder der in dieser Sache mehr weiß als ich. Das war mal eine Haltung. Das passt. Das passt auch hier. Diese Einstellung macht zunächst ja mal nicht klein. Wir haben alle unsere Stärken und Erfahrungen und Kompetenzen oder wie man immer das auch nennt. Und das ist doch auch gut so. Denn dadurch können wir einander bereichern, helfen, das Leben schön machen. Jesus richtet auf, hebt mich auf Augenhöhe und sagt, Gott hat dir eine Menge mitgegeben. Und das habe ich im Rücken, im Herz und im Kopf. Das lässt mich achtsam, offen in jedes Gespräch, in jede Sitzung, in jeden Gottesdienst oder was auch immer hineingehen. Was glaubt ihr, wie ich meine Seelsorgegespräche führe? Ich erzähle den Leuten, mit denen ich im Gespräch bin, das, was ich falsch gemacht habe. Weil viele, die kommen, die denken, ich bin ja so klein und du bist da und komme ja schon mit Minderwertigkeitskomplexen daher. Und wenn ich ihnen sagen kann, ich bin auch nicht anders wie du, dann kommen wir auf einmal auf Augenhöhe und dann gibt es ein Gespräch, das fruchtbar ist. Es ist immer möglich, was Neues zu lernen, zu begreifen, angerührt zu werden. Immer ist das möglich. In jeder Gruppe, in jeder Begegnung, auch am Sterbebett eines Menschen, der sich vielleicht gar nicht mehr artikulieren kann. Aber genau das mag eine anführende Erkenntnis für mich bedeuten. Also ich gehe nicht in eine Sitzung, eine Begegnung, eine Veranstaltung mit dem Ziel hinein, mein Ding durchzuziehen. Das ist ja so ein geliebtes, beliebtes Wort. Ich gehe mal dahin und dann ziehe ich mal mein Ding durch. Vorbereitung auf was auch immer ist schon gut und nötig. Aber wenn es losgeht, mache ich mir klar, ich will jetzt und hier erstmal offen und neugierig sein, eben achtsam. Und nicht von vornherein denken, die anderen haben ja alle keine Ahnung. Jederzeit bereit, nochmal einen Schritt zurückzutreten und anzuerkennen, ja, der oder die andere weiß mehr als ich. Und dann wird auch ganz schnell deutlich, was dem oder der anderen dient, wo die Interessen wirklich liegen, auch was ich wirklich anbieten und leisten kann. Und kurz komme ich am Ende auch nicht, im Gegenteil, zu kurz komme ich auch nicht. Im Gegenteil, da gibt es entsprechende biblische Verheißungen. Liebe Geschwister, das klingt ja alles etwas ideal. Und das ist es auch. Das wird so nicht immer geschehen und oft genug schaffe ich das nicht mit dieser Haltung, wie auch immer. Und ihr ganz sicher auch nicht. Aber wäre es anders, dann bräuchte ich die Ermahnung des Paulus auch nicht. Diese Texte sind doch dafür da, dass sie mir, uns, die Sichtweise Jesu und seines Vaters wieder vor Augen stellen, damit wir Chancen nicht verpassen, die eben in der Demut liegen. Chancen in der Demut. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Chancen? Matthias Sammer sagte, im respektvollen Umgang mit jedem, der mir begegnet. Und nicht nur in der Gemeinde. Und wo das gelingt, dass wir als Christinnen und Christen diese Haltung, diese Achtsamkeit und Offenheit einnehmen können, weil Jesus uns auf Augenhöhe hebt, da wird auch der ganze Rest des Predigttextes wahr. Und da hieß es ja, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Denn vergesst es nie, ihr seid heilig. Amen.